Ja, also meine Geburt war während des Krieges in Israel jetzt, im letzten Krieg, der immer noch, das immer noch hier im Gange ist.
Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Eigentlich sind wir Rebecca, das bin ich, und Sophia, meine bessere Podcast-Hälfte. Aber die Sophia ist gerade in der Babypause mit ihrem zweiten Kind und deswegen müsst ihr erstmal mit mir vorlieb nehmen. Alleine mache ich diesen Schnack hier aber nicht. Ich habe mir Gäste eingeladen. Ihr werdet also in den nächsten Wochen ganz viele Specials mit spannenden Experten und coolen Gästen auf die Ohren bekommen. Und wenn ihr das genauso cool findet wie ich, dann macht mir doch eine kleine Freude und lasst eine liebe Bewertung auf der Plattform da, auf der ihr uns hört. Und heute fangen wir direkt mit einer ganz, ganz, stopp, heute fangen wir direkt mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Gast an, denn die Nata, die mir hier gerade digital gegenüber sitzt, kenne ich noch aus einer Zeit, bevor es diesen Podcast gab und sogar bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Das ist also schon ein bisschen her. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum du hier bist, sondern es wird um deinen Beruf gehen, den du mittlerweile ausübst. Liebe Nata, möchtest du dich selber einmal kurz vorstellen?
Ja, also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin mega glücklich, hier zu sein. Ich höre einen Podcast von Anfang an. Noch bevor ich schwanger war, habe ich einen
Oh.
Podcast gehört, wollte mich so auf die Schwangerschaft vorbereiten und eure Geschichten waren mega. Also,
Oh, cool, danke.
also ich bin Nata und habe meine Doula-Ausbildung abgeschlossen. Vorher habe ich aber Ergotherapie studiert und habe als Coach gearbeitet und die letzten Jahre war ich im Marketing in Hightech unterwegs.
So
Und
cool.
jetzt werde ich hoffentlich demnächst ganz, ganz viele Geburten begleiten. Jetzt bin ich Doula, yay!
Jetzt bist du Dula. Und du bist Mama von einer Tochter, die ist mittlerweile wie alt?
5 Monate.
5 Monate. Ja, krass. Ja, dann hast du ja auch jetzt ungefähr so ein bisschen die 4 Monats-Regression hinter dir. Wie sind die Nächte momentan?
Ach, es geht auf und ab, muss ich sagen. Also heute war das echt, also es wird jetzt morgen wieder schlechter sein, wenn ich zugebe, wie gut die Nacht war, ne?
Man darf es nicht verjinxen, das ist Regel Nummer eins.
Ja, die Nacht war echt gut heute, aber die letzten Nächte, die war irgendwie öfters wach und ich bin eh immer wach, weil ich sie stille, aber sie wacht nicht auf.
Meine Nacht war, wie wir vorhin schon kurz besprochen haben und wie ich auch bei Instagram gepostet habe. Also wenn ihr uns da einmal folgen wollt, unter @mamahalblang.podcast, da teilen wir super viel aus unserem Alltag. Und ja, meine Nacht, ey. Also ich weiß ganz genau, warum sie so war, wie sie war, weil der zweite Schlaf meines Sohnes einfach viel zu kurz gewesen ist und er danach viel zu lange wach gewesen ist. Also er war einfach komplett übermüdet. Aber der ist so eine Rakete, wenn der sich nicht ausgetobt hat, dann schläft er einfach nicht. Scheißegal, wie müde der eigentlich ist. Und ja, war dementsprechend einfach sehr oft wach und sehr lange wach. Und ich glaube, von 1:30 Uhr bis 4 Uhr habe ich gar nicht geschlafen. Und
Wow.
bin nur froh, dass mein Mann heute Morgen dann noch für eine Stunde oder anderthalb oder so dann beide Kinder fertig gemacht hat und ich noch mal eine Stunde liegen bleiben konnte. Und jetzt schleppe ich mich hier irgendwie so durch den Tag, aber versuche diese Aufnahme natürlich trotzdem genauso gewissenhaft über die Bühne zu bringen, wie ich es normalerweise auch tun würde. Es soll nämlich eben heute um diese Doula-Tätigkeit gehen. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich Sophia ihre Traumgeburt vorstellt und haben auch unsere vergangenen Geburten Revue passieren lassen. Und bei diesem Thema wollen wir ein bisschen bleiben und darüber sprechen, was es heißt, sich bei der Geburt selbstbewusst und sicher zu fühlen und eben welche Rolle eine Doula dabei spielt. Wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Trotzdem will ich unsere Classic-Frage hier nicht auslassen. Wir fragen uns ja immer vor Beginn jeder Folge, ob wir Team Rakete oder Team Zerquetscht sind, also viel oder wenig Energie. Wie sieht es bei dir aus?
Ein kleines Raketchen bin ich
Ein
heute.
kleines Raketen. Ich bin Team Zerquetscht, das sich als Team Rakete tarnt für diese Aufnahme. Aber dann würde ich sagen, starten wir einfach. Ich habe nämlich mal bei uns in der Community gefragt auf Instagram und die allermeisten wissen, was eine Doula ist und was sie macht. Einige wissen es aber auch nicht. Magst du uns vielleicht nochmal erklären, was genau eigentlich deine Aufgabe ist?
Ja, also ich würde sagen, so grob gesagt ist der Titel professionelle Geburtsbegleiterin quasi. Was das aber bedeutet, ist einfach, dass ich alles dafür mache, dass die Frau sich wohlfühlt, dass die Geburt in einem guten Tempo vorangeht, dass ich so viel wie möglich mache, um die Frau nicht nur mental und körperlich zu unterstützen, aber auch bestimmte Tipps und Tricks anwende quasi, um den Schmerz zu lindern. Eine Frau, die, es geht nicht nur um natürliche Geburten, also jede Geburt ist natürlich meiner Meinung nach, aber ich meine schmerzmittelfreie Geburten. Es geht auch mit einer Kaiserschnittgeburt, es geht auch mit einer Geburt, wo man Epidural benutzt.
Also PDA.
PDA, genau. Das geht in allen Richtungen und ich bin quasi da, um die Geburt deiner Träume quasi zu ermöglichen. Nicht alles geht ja nach Plan, wie man so weiß. Man kann einen Plan haben und dann passiert die Geburt ganz anders. Ja. Aber ich bin eben da, halt das so angenehm wie möglich zu machen und dass die Frau selbstbewusst durch die Geburt geht, mit so wenig Ängsten wie möglich und sich so wohl wie möglich fühlt. Eigentlich, dass sie sich darauf freut, die Geburt quasi auf den Geburtstag.
Das fand ich auch letztens so krass, als ich eigentlich mal über die richtige Bedeutung von Geburtstag nachgedacht habe. So, wenn man seinen eigenen Geburtstag feiert, denkt man so, ja, ein Jahr älter, ich mache jetzt hier irgendwie eine Party. Und dass das aber für die Mutter so auch nochmal ein besonderer Tag ist, weil da einfach so ein krasses Erlebnis war. So eine ganz neue Dimension einfach, die dazugekommen ist. Richtig heftig.
Ich finde ja, eigentlich sollte man nicht den Leuten gratulieren, die geboren wurden, sondern den Müttern jedes Mal. Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Zum ersten auf jeden Fall. Das war damals bei meiner Tochter so. Da habe ich auch nach dem ersten Jahr gesagt, so hey, krass, so ein Jahr jetzt vorbei. Und heute vor einem Jahr waren wir gerade im Krankenhaus oder ist gerade dieses und jenes passiert. Und ich bin mal gespannt. Also der Geburtstag meines Sohnes, der ist jetzt nur noch so knappe 3 Monate hin, bisschen weniger als 3 Monate, dann wird er ein Jahr alt schon. Und ich mache einfach 3 Kreuze, wenn dieses erste Babyjahr vorbei ist, weil es einfach eine sehr, 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 sehr heftige Zeit ist. So, aber zurück zum Doula-Dasein. Und zwar, ich habe nämlich auch mal recherchiert, und zwar, ich kenne den Begriff oder habe den Begriff ganz lange nur aus den USA gekannt. In Deutschland gibt es den tatsächlich noch gar nicht so lange, erst so seit 15, 20 Jahren etabliert sich das hier so nach und nach. Kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Dienerin der Frau. Fand ich super schön, weil im Grunde ist es ja irgendwie genau das, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, im Zentrum steht diese emotionale Sicherheit und Geborgenheit der Frau. Und du bist jetzt aber keine medizinische Fachkraft, wie zum Beispiel eine Hebamme oder eine Frauenärztin. Und du hast jetzt die Ausbildung in Israel gemacht oder online gemacht.
Genau, in Israel habe ich sie gemacht.
Genau. Da weiß ich nicht, wie es da ist, das kannst du uns gerne mal gleich sagen, aber in Deutschland gibt es keine generalisierte Ausbildung dafür. Also es ist kein, der Begriff ist nicht geschützt, wie jeder andere Beruf, wofür es eine generelle Ausbildung gibt, wie ein klassischer Ausbildungsberuf. Und das sind auch so die 2 Hauptunterschiede zu einer Hebamme. Aber erzähl uns vielleicht gerne mal, wie deine Ausbildung abgelaufen ist und was du so gelernt hast.
Also hier ist es ein bisschen anders. Hier ist der Begriff geschützt. Und du kannst nicht als Doula arbeiten, ohne eine Ausbildung gemacht zu haben. Und es gibt ganz klare ethische Regeln, an die du dich halten musst. Wenn du dich nicht dran hältst, dann verstößt du gegen das Gesetz. Also es ist schon ganz, ganz klar geregelt hier. Genau, und in der Ausbildung, da lernen wir wirklich alles von Anfang bis zum Ende, wie wir die Geburtsvorbereitung machen. Die Geburtsvorbereitung ist, glaube ich, das A und O, das Allerwichtigste überhaupt, vielleicht sogar wichtiger als die Geburt selbst, weil vor der Geburt kann man den Körper vorbereiten, die eigene Einstellung zur Geburt kann man komplett ändern, komplett auf den Kopf stellen. Eine Frau, die zum Beispiel extrem viele Ängste hat vor der Geburt, wird viel, viel mehr Schwierigkeiten bei der Geburt selbst haben, weil Angst produziert ganz viel Adrenalin und das hindert die normalen Vorgänge im Körper, die normalen Geburtsvorgänge der Hormone. Und ja, wir lernen eben halt, wie wir eine Frau gut vorbereiten auf die Geburt, mental, aber auch körperlich. Wir lernen Reflexologie und Shiatsu. Das ist mega cool, weil da kann man vor der Geburt bestimmte so Massagen quasi machen, die auch Hormone im Körper freisetzen, den Körper vorbereiten, aber auch eben die Frau beruhigen, was ja voll, voll hilfreich ist. Und zum Schluss der Schwangerschaft kann man der Frau auch so helfen, dass die Schwangerschaft quasi losgeht. Die Geburt einleiten, meine ich. Mhm. Und ja, und dann lernen wir natürlich die ganzen Vorgänge der Geburt, physiologisch auf der medizinischen Ebene. Wie fängt eine Geburt an, wenn du verstehst, wie eine Geburt abläuft, kannst du richtig gut eingreifen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass in diese ganzen Übergänge zwischen, wenn die Wehen einsetzen, wenn die Wehen richtig intensiv werden, wenn der Kopf schon fast ganz unten ist vor den Presswehen. Mhm. Also ganz, ganz viele verschiedene Übergänge, was ich da machen kann, um die Geburt zum Beispiel schneller werden zu lassen oder um die Schmerzen wegzunehmen. Es gibt da mega interessante Übungen, die ich auch an meinem eigenen Körper erlebt habe während der Geburt. Ich hatte auch eine Doula, wo ich dachte, dass hätte ich meine Doula nicht gehabt, wäre das das allerschlimmste Erlebnis meines Lebens.
Zu deiner Geburt will ich auf jeden Fall auch noch kommen. Die ist ja auch unter nicht so ganz einfachen Umständen, will ich es mal sehr unterschwellig sagen. Genau, aber was ich, bevor wir zu deiner Geburt kommen, gerne noch einmal fragen würde, ist also mal angenommen, ich engagiere dich jetzt und bin, keine Ahnung, so im zweiten Trimester oder zu welchem Zeitpunkt kommt man auf dich zu?
Also je früher, desto besser. Mhm. Natürlich, da hast du mehr Zeit, einfach deinen Körper vorzubereiten und die ganzen Sessions mit mir quasi, da hättest du einfach mehr davon. Mhm. Aber du kannst es machen, wann auch immer du willst. Du kannst auch irgendwie 2 Wochen vorher machen. Du kriegst sowieso die ganzen Benefits von der Arbeit mit einer Doula. Mhm. Aber je früher, desto besser.
Und was passiert dann? Wie sieht dann deine genaue Betreuung aus? Wie oft haben wir Kontakt? Kommst du zu mir nach Hause? Wie sieht da so der normale Begleitungsablauf auf? Vielleicht auch im Vergleich zu dem, was eine Hebamme oder eine Frauenärztin tun würde.
Ja, also da gibt's mega große Unterschiede zwischen Hebammen. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier zumindest gibt's großen Unterschied. Also du kommst zu mir und wir haben das Kennenlerntreffen. Das Kennenlerntreffen ist so ein unverbindliches Treffen, wo wir quasi feststellen, ob die Chemie stimmt. Mhm. Weil das ist die allergrößte Voraussetzung. Wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht, oder du das Gefühl hast, es passt nicht, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. Aber wenn wir beide das Gefühl haben, oh yeah, das fühlt sich gut an.
Der Vibe stimmt.
Genau, wenn der Vibe stimmt, dann frage ich erstmal, wie fühlst du dich? So, was sind deine Gedanken, deine Gefühle über die Schwangerschaft? Wie läuft sie? Hast du da irgendwelche Besonderheiten? Wie ist deine Einstellung zur Geburt selbst? Freust du dich? Hast du Angst? Was sind deine Bedenken? Und basierend darauf überlege ich mir dann, wie wir weiter vorgehen. Ja, wir werden uns dann ungefähr einmal im Monat treffen. Und entweder mehr Übungen machen, ich würde auch Reflexologie anbieten und bestimmte Massagen auch am Bauch quasi, um zu gucken, dass das Baby schön tief liegt. Und wir werden ganz viel, ich finde, das ist so ähnlich wie Coaching, wie Therapie, nur halt komplett geburtsbezogen. Es kann sein, dass eine Frau kommt, die Angst hat, ihren Körper zu verlieren und Angst hat, wie die Zeit danach wird, das Heilen, dass das irgendwie sehr schmerzhaft sein wird oder unerträglich oder Depressionen oder was auch immer. Und wir werden einen Plan machen, dass diese Zeit zum Beispiel so angenehm wie möglich abläuft. Es kann sein, dass da so eine Frau kommt, die schon ganz genau weiß, wie eine Geburt abläuft, wie der Körper sich verändert. Aber sie will einfach jemanden da haben, der Entscheidung für sie erleichtert während der Geburt, der weiß, was ihr Geburtsplan ist, der da ist, um für sie quasi einzustehen, wenn jetzt eine Hebamme sagt, so, wir machen das jetzt so, aber, weil es gibt ja Protokolle in jedem Krankenhaus, ne? Eine Doula kann wirklich helfen und sagen, hey, nee, wir warten jetzt nochmal mit dem Pituzin, wir wollen jetzt noch eine halbe Stunde, gib mir noch eine halbe Stunde, lass uns doch mal sehen, ob das Baby doch tiefer geht und es ohne medizinische Hilfe weitergehen kann. Ne? Es gibt so viele verschiedene Momente in der Geburt, wo eine Doula einfach ein Lebensretter sein kann. Meine Doula hat mich zweimal von einem Kaiserschnitt gerettet. Das war auch krass, ne? Wäre sie nicht da, wäre das eine Kaiserschnittgeburt gewesen.
Das klingt jetzt so halb medizinisch, halb therapeutisch, halb beste Freundin unter der Geburt. So in dem Sinne.
Ja.
Vielleicht noch die vierte Hälfte, auch so ein bisschen Anwalt während der Geburt, Anwalt für die Frau sozusagen. Mhm. Klingt für mich so, als würde da auch so ein bisschen Konfliktpotenzial zu den Hebammen oder Ärzten liegen. Wie ist das da bei euch?
Auf jeden Fall, ja. Also meine erste Aufgabe, wenn ich im Krankenhaus bin, ist es, mich mit den Hebammen anzufreunden. Weil wenn du da eine gute Beziehung zu der Hebamme hast, dann sind sie viel, viel freundlicher. Und viele freuen sich aber auch, wenn eine Doula da ist. Weil dann wissen sie, dass sie die Frau, die gerade mitten in diesem Sturm ist quasi, Wirbelsturm der Geburt, dass sie sie nicht so viel unterstützen müssen. Dass sie vielleicht zu einer anderen Frau gehen können, die mehr Unterstützung braucht.
Ich frage mich nur, ihr seid ja trotzdem unterm Strich jetzt keine medizinische Fachkraft. Liegt da nicht irgendwo trotzdem ein Risiko, dass vielleicht einige Merkmale verkannt werden, die medizinisch notwendig wären?
Im Endeffekt, wer hat die Autorität? Der Arzt, dann die Hebamme und die Doula, die hat gar keine Autorität. Ne? Ich kann nur nett auf eine Hebamme einreden und sie bitten, vielleicht zum Beispiel die Fruchtblase noch nicht aufzumachen, ne? Oder ich kann sie bitten, dass wir noch eine halbe Stunde oder eine Stunde extra Zeit kriegen, dass ich ein paar Übungen mit der Frau machen kann und dann sehen, ob die Geburt normal weitergeht, ne? Ich kann nur nett auf jemanden einreden, aber ganz oft sind das die Schlüsselmomente in der Geburt, die zum Beispiel einen Kaiserschnitt vielleicht vermeiden können oder eine Vakuumgeburt vermeiden können. Also ich habe keine medizinische Autorität. Ich persönlich habe zum Beispiel mehr medizinischen Hintergrund, ne? Und es gibt auch viele Hebammen, die Doulas hier werden oder Krankenschwestern, die Doulas werden, auch wenn sie eine Hebamme sind. Aber als Doula da sind, haben die keine medizinische Autorität.
Aber sagst du dann, wenn du merkst, okay, hier stimmt vielleicht etwas nicht, sagst du dann auch, okay, wir sollten jetzt vielleicht doch nochmal eine Hebamme oder einen Arzt draufschauen lassen?
Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Die Hebammen hier kommen mindestens einmal die Stunde rein und checken.
In Deutschland auch ungefähr. Aber das, je nach Krankenhaus und je nach Personalaufstellung. Aber im Vergleich zu einer Doula oder dem, was du bisher beschrieben hast, wie eine Doula arbeitet und was so ihre Aufgaben sind, klingt es jetzt für mich auch so, als wäre das so das ein ganz gutes Gegenstück zu einer Hebamme, sag ich mal. Weil in Deutschland zum Beispiel leiden wir ja auch unter extremem Hebammenmangel. Ich hatte ja auch zum Beispiel während meiner ersten Schwangerschaft keine, weil ich einfach keine gefunden habe. Die ich angefragt habe, haben entweder gesagt, ja, ich bin schon voll belegt oder oh ja, im Juli 2021, da bin ich leider im Sommerurlaub. So. Und dann stand ich da. Und ich habe dann, das konnte ich alles erst im Nachhinein reflektieren, aber was mir gefehlt hat, war jetzt gar nicht irgendwie nochmal eine medizinische Fachkraft, die irgendwie nochmal guckt, so, ja, geht's dem Baby wirklich gut oder wie sieht das aus? Also das habe ich schon auch gebraucht, weil ich viele Ängste auch hatte, aber dafür hatte ich halt die Frauenärztin, zu der ich gefühlt irgendwie jede Woche gefahren bin. Aber was ich viel eher gebraucht hätte, wäre jemand, mit dem ich meine Ängste besprechen kann und der mir zuhört und mir vielleicht hilft, damit umzugehen, einen Weg aus diesem Gedankenkarussell rauszufinden. Und da habe ich jetzt bei dir rausgehört, dass das auch einer der Hauptaufgaben ist, also die Frau einfach mental zu begleiten vor, während und nach einer Geburt.
Ja, vor allem so eine Schwangerschaft, die ist ja total belastend, ne? Mental, du bist die ganze Zeit dabei, bewegt sich das Baby, habe ich die Untersuchung gemacht, jetzt habe ich das Risiko für dies und das, oh, wird mein Baby okay sein? Die ganze Zeit passiert irgendwas und da muss man einfach, da braucht man Unterstützung.
Genau, ich hätte das vor meiner ersten Geburt, hätte ich das nie für möglich gehalten, wie wichtig das ist, dass man dieses emotionale Nest hat. Ich dachte halt so, ja, wenn es mir körperlich gut geht, wenn es meinem Baby körperlich gut geht, ist irgendwie alles tutti. Und da lag ich leider komplett falsch, was in einer für mich traumatischen Geburt endete und auch in einer, ja, ich tue mich schwer, da jetzt irgendwelche Begriffe um mich zu schmeißen, weil das halt ärztlich nie diagnostiziert wurde, so wie sich's angefühlt hat und wie ich es erlebt habe, war es eine Wochenbettdepression, war es eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich weiß nicht, ob das so passiert wäre, wenn ich jemanden da gehabt hätte, der irgendwie weiß, was da passiert. Und dass es extrem wichtig ist, dass sich eine Frau unter der Geburt sicher und verstanden fühlt. Das konnte sogar schon durch Studien bewiesen werden. Nämlich in den, also die erste Studie gab es in den 80er Jahren in den USA, die erstmals gezeigt hat, dass die kontinuierliche Anwesenheit und Anteilnahme die Geburtsdauer verkürzen, den Schmerzmittelbedarf verringern und das Geburtserlebnis insgesamt positiv beeinflussen kann. Und medizinische Eingriffe sind im statistischen Mittel seltener notwendig, auch die Kaiserschnittrate ist niedriger. Und eine große, zuletzt 2011 aktualisierte Übersichtsstudie hat diese Ergebnisse bestätigt. Jetzt wäre für mich die Frage, wie ist denn das, wenn dann der Partner unter der Geburt mit dabei ist? Nimmst du den auch so ein bisschen an die Hand oder konzentrierst du dich nur auf die Schwangere?
Ja, also der Partner, der hat auch eine Schlüsselrolle in dem ganzen Erlebnis. Wenn die Frau den Partner dabei haben will, dann kommt er zu den meisten Treffen mit. Also der wird auf jeden Fall dabei sein und ich werde ihm helfen, quasi, also dass er nützlich ist während dem ganzen Prozess. Er will wahrscheinlich teilhaben, wenn er da ist. Und es gibt sehr viele Dinge, die ein Mann machen kann. Also seine Hauptrolle ist quasi, den Raum zu beschützen, die Leute von der Frau fernzuhalten, Wasser zu bringen, sie zu umarmen, wenn sie will, wenn sie angefasst werden will, die Hand zu halten. Also es gibt sehr, sehr viel. Ein Mann kann der Frau so viel Kraft geben, so viel Angst nehmen in dem Moment. Diese Energie, die sie ausstrahlen, ne? Das kann wirklich hilfreich sein. Und wenn die Männer aber zu einer Doula mitkommen, sind die quasi so verloren. Sie wissen nicht, was sie da machen können, weil die Frau wird doch die ganzen Schmerzen ertragen. Die Frau wird das Baby rauspressen. Was kann ich da machen? Ne? Sie kommen so an und sind, hey, ich bin für euch da, aber ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Und dann bin ich eben auch da und sage, hey, das sind die Momente, wo du echt viel machen kannst, wo du ihr helfen kannst, viel mehr Oxytocin zu produzieren im Körper. So wird sie auch viel weniger Schmerzen haben. Das Baby kommt schneller raus. Sie wird sich wohler fühlen, besser fühlen. Das ist mal einer der Punkte. Aber ein Mann kann eine Geburt mega unterstützen, wenn das von ihm und von der Frau gewollt ist.
Mein Mann war auch bei beiden Geburten mit dabei und ich weiß gar nicht, wie das ohne gegangen wäre. Also er hat nicht mehr richtig was gemacht in dem Sinne, also dass er jetzt irgendwie eine To-Do-Liste hatte mit Aufgaben, die er erfüllt hat und am Ende des Tages sagen konnte, so, ich habe alle meine To-Dos abgehakt unter der Geburt und fertig. Sondern also bei beiden Geburten, die zweite war um Welten schöner als die erste. Auch wenn es eine Einleitung war. Und ich habe mich einfach an ihm festgehalten. Ich stand die meiste Zeit über bei beiden Geburten. Und ich habe mich an ihm festgehalten, habe ihm, glaube ich, dann während der Presswehen auch so ein bisschen den Arm abgequetscht. Einfach auch zu wissen, dass er da ist. Und wie das irgendwie auch, wenn er natürlich nicht die Schmerzen hat und nicht dieses Kind rauspresst, wir das irgendwie trotzdem zusammen machen und hier trotzdem schon eine Einheit sind. Das war für mich total wichtig. Und gerade wenn man keine 1:1 Hebammenbetreuung hat oder einfach mit den Hebammen, die da sind, nicht so auf einer Wellenlänge ist, sich vielleicht nicht so gut versteht oder die selber total gestresst ist, weil sie weiß, sie muss noch 5 andere Frauen gleichzeitig betreuen, ist es, glaube ich, super viel wert, dann eben jemanden da zu haben, von dem ich weiß, dieser Mensch ist auf meiner Seite und schaut mit mir, dass es mir unter der Geburt gut geht. Ich habe auch mal bei unserer Community nachgefragt und zwar 43% hätten sich unter der Geburt mehr emotionale Unterstützung gewünscht. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Man unterschätzt das einfach. Klar, gerade vor der ersten Geburt, du hast halt auch keine Ahnung, ne, was da auf dich zukommt. Du weißt ja auch nicht, wie reagiere ich auf Schmerzen? Wie fühlt sich eine Wehe für mich überhaupt an? Das ist ja einfach ein großes Fragezeichen. und konnte ich eben auch erst nach meiner ersten oder vor meiner zweiten Geburt reflektieren. Da würde mich interessieren, darüber haben Sophia und ich in der letzten Folge auch so ein bisschen gesprochen. Hast du den Eindruck, dass uns in unserer zivilisierten und technisierten Welt das Gespür für genau diese Nestsicherheit, die es unter einer Geburt eigentlich braucht, so ein bisschen abhanden gekommen ist? Und wir vergessen haben, wie wichtig es ist, dass Frauen sich wohlfühlen unter einer Geburt?
Wir haben es vergessen, wir haben es nie gelernt, dass es so sein muss. Mhm. Ne? Ich wusste das nicht, bis ich angefangen habe, mich auf meine eigene Geburt vorzubereiten. Das ist so essentielles. Ja, wir haben es total vergessen. Mhm. Und in einem Krankenhaus-Setting ist es mega, mega schwierig, das so herzustellen. Und deshalb sieht man diese Krankenhausgeburten mit den Fotos, den hübschen Lichtern und Kerzen und dass man sich irgendwie mit den eigenen Decken und Kissen, so dass man sich irgendwie zu Hause fühlt, irgendwie unbeobachtet fühlt, irgendwie geborgen fühlt. Ne?
Unbeobachtet, mega gutes Stichwort, finde ich. Das ist auch was ich nach meiner ersten Geburt reflektiert habe oder da erst richtig feststellen konnte. Ich war im Kreissaal und alle Lichter waren so auf mich gerichtet, wie bei so einer Show. Mhm. Und ich habe mich wie auf so einem Präsentierteller und total ausgeliefert gefühlt. Und der einzige Moment, wo ich mich unter starken Schmerzen, aber trotzdem irgendwie wohlgefühlt habe unter der ersten Geburt, war, als ich in einem abgedunkelten Zimmer in der Badewanne lag, weil ich da das Gefühl habe, ich kann mich in meine Höhle zurückziehen und hier bin ich irgendwie sicher und hier kann jetzt irgendwie keiner einfach reinkommen und irgendwas mit mir machen, was ich nicht will. Genau, das wollte ich nur einmal kurz einwerfen. Tut mir total leid, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, das ist mega wichtig. Ich finde, so viele Frauen wie möglich sollten das hören. Ich meine, ich vergleiche das manchmal so wie aufs Klo zu gehen, ja? Wenn du jetzt unbedingt aufs Klo musst, gehst du ja am besten auf dem Klo, wenn du die Tür zu hast, ne? Du bist in deinem eigenen privaten Raum, du sitzt in einer...
Außer du hast Kinder. Ja. Dann ist das kein privater Raum mehr.
Stimmt, das ist auch dann schwieriger, ne? Jedenfalls so sitzt du so, dass die Erdanziehungskraft dir hilft, ne? Idealerweise willst du nicht pressen, ne? Das flutscht dann alles so raus, ne? Und niemand guckt dir zu. Stell dir vor, jemand legt dich auf den Rücken, alle Lichter sind an und sagen, jetzt pressen. Ne? Jetzt.
Ja, ja,
das ist, da bist du komplett angespannt und das fühlt sich ja komisch an. Das, auf dem Rücken. Naja, jedenfalls. Unbeobachtet, das ist ein mega, mega wichtiger Punkt.
Jetzt haben wir schon deine Geburt immer mal wieder angeschnitten und sie ist immer mal kurz gefallen. Magst du uns vielleicht einmal von deiner Geburt erzählen?
Also meine Geburt war während des Krieges in Israel jetzt, dem letzten Krieg, das immer noch hier im Gange ist. Und ich habe es mir eigentlich so vorgestellt, meine Geburt, dass ich zu Hause bin, in meinen gemütlichen vier Wänden, es geht los. Ich bin die meiste Zeit zu Hause, bis ich nicht mehr kann und dann fährt mich mein Mann ins Krankenhaus. So habe ich es mir vorgestellt. Und ich habe es mir vorgestellt, dass ich so dieses Nesting, wie sagt man, you know, Nesting, like wenn du das Haus vorbereitest.
Nestbautrieb.
Genau, der Nestbautrieb. Ich dachte, dass ich dem so komplett mich ausliefern werden kann, alles vorbereite, dies und das. Und dann fing der Krieg an. Innerhalb von 20 Minuten war mein Mann weg. Der Armee hat ihn quasi gebeten zu kommen. Und er war 5 Monate dort. Und ich hatte keine Ahnung, ob er überhaupt rauskommt. Den letzten Monat meiner Schwangerschaft war ich im Stress, habe Nächte nicht geschlafen, immer auf eine Nachricht gewartet, ob er okay ist nach den ganzen Aktivitäten, die er gemacht hat. Und ich war nicht zu Hause. Also ich war bei seinen Eltern. Ich hatte nicht meine eigenen vier Wände. Der Nestbautrieb war extrem bei mir. Das war so viel stärker, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Und ich konnte nichts machen. Und ich hatte das Gefühl gehabt die ganze Zeit, dass ich so kleine Wehen habe, aber dass mein Körper nicht bereit ist, das Baby auf die Welt zu bringen. Weil
du konntest mental nicht loslassen.
Genau, ich konnte überhaupt nicht loslassen. Sozusagen, ja. Überhaupt nicht. Ich habe alles gemacht, was ich nur konnte. So auch Reflexologie und Massagen und dies und das. Und es hat meine Wehen extrem stark gemacht. Aber es ging nichts voran. Und ich war immer noch bei seinen Eltern und seine Eltern sind wundervolle Menschen, wundervolles Haus, aber es ist nicht meine Umgebung. Und wenn du schwanger bist, ist es so wichtig.
Zu nach Hause. Ja,
zu Hause sein. Und genau, so ging es halt ganz lange, bis ich dann eine Krankenhausuntersuchung hatte, wo wir einfach nur gecheckt haben, dass Baby okay ist. Und ich war schon Woche irgendwie 40 oder so. Und dann bin ich einfach, hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Ja, ich war, das Baby hatte so nicht einen perfekten Herzrhythmus und mir ging es nicht gut, dies und das. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt nach Hause. Ich weiß, dass wenn ich nach Hause komme, dann wird die Geburt losgehen. Und Gott sei Dank kam mein Mann raus und da war die ein paar Wochen mit mir. Und wir sind angekommen zu Hause und die Wehen gingen los. Aber
boom, ja.
Ich war 2 Wochen mit diesen Wehen unterwegs. Und die letzten 3 Tage vor meiner Geburt konnte ich nicht schlafen, weil die Wehen so stark waren. Und die kamen nicht mit so einem 20-Minuten Pausen, die kamen mit 5 Minuten Pausen.
Ach du Scheiße.
Ich war mega erschöpft.
Also so, ja. Eigentlich so Geburtswehen, aber unproduktiv in dem
genau.
Sinne. Also haben wahrscheinlich mit deinem Muttermund nicht allzu viel gemacht.
Nee, haben gar nichts mit dem Muttermund gemacht. Nichts.
Ja.
Aber ich konnte nicht schlafen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah, okay, jetzt passiert irgendwas. Aber dieses, oh, jetzt passiert irgendwas, kam bei Woche 42. Okay. Mhm. Und da war ich im Krankenhaus und dann habe ich auch gesagt, okay, ich habe keine Kraft mehr. Ich möchte jetzt quasi die Geburt einleiten. Ich war schon in den Anfangsstadien, aber ja, dann haben die Geburt einleiten können, nur mechanisch, weil alles andere das Baby überreizen würde, weil ich ja schon starke Wehen hatte. Und ich habe diesen Ballon bekommen. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt.
Das heißt auch so ein Ballonkatheter.
Genau, ja. Ballonkatheter.
Hatte ich auch.
Aber mit 2 Ballons.
Ja.
Hattest du auch 2 Ballons?
Ja, ja, innen und außen. Ja, ich hatte auch 2.
Das ist ein Monster.
Ich fand's, also das Einsetzen fand ich richtig scheiße. Da habe ich echt den Arzt fast umbringen wollen. Mhm. Als der Ballon dann saß, aber ich hatte da auch noch keine Wehen, das ist ein Unterschied.
Ah.
Ich hatte da noch keine Wehen, weil das wurde bei mir auch erstmal so als der erste Einleitungsversuch probiert. Ich hatte noch keine Wehen und als der Ballon dann saß, hat sich's eher angefühlt wie so ein falsch sitzender Tampon.
Ja.
Wie war es bei dir?
Nee, also das Einsetzen war bei mir okay, nur bloß als der erste Ballon saß und aufgeblasen war, hatte ich eine Wehe. Und vorher waren meine Wehen ungefähr so eine 6 auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann waren die eine 10. Von 6 auf 10 ging das. Ich dachte, ich sterbe in dem Moment. Ich habe das T-Shirt von meinem Mann fast abgerissen von seinem Körper, weil ich so krasse Schmerzen hatte. Ich dachte wirklich, das ist das Ende von mir. Und die Wehen waren dann so für 6 Stunden danach. Und ich war auch im Schock. Mein Körper ging in so einen Schockzustand. Ich habe gezittert und geweint. Mhm. Und ich hatte keine Kontrolle darüber.
Ja, so eine Angst-Schmerz-Spirale.
Ich hatte keine, das war nicht die Angst-Schmerz-Spirale. Es war einfach, das Einsetzen war für meinen Körper mega traumatisch.
Ah,
ich habe,
okay.
Und es war so eine Reaktion von diesen Schmerzen, die so voll unnatürlich waren irgendwie. Vorher waren die Wehen so natürlich stark.
Ja.
Und dann waren die plötzlich unnatürlich extrem stark. Mhm. Und jedenfalls war ich dann 6 Stunden damit. Und unterschwellig denkst du halt noch an den Krieg, ne? Weil du weißt nicht, ob es jetzt Raketen gleich gibt und eine Sirene vielleicht gleich losgeht und du gerade irgendwie ein Baby kriegst und eventuell in einen Schutzraum gehen musst. Während du irgendwie ein Baby kriegst. Das ist komisch. Und das habe ich versucht auszublenden.
Mach das mal so eben nebenbei. Ein Krieg unter einer Geburt ausblenden. Das sagt sich gerade so leicht. Aber ey, ich habe dir ja damals geschrieben, vor deiner Geburt, glaube ich. Ich glaube, irgendwie 4 Wochen vorher oder so. Und meinte, ey, bei meiner ersten Geburt ging es irgendwie nur darum, ob mein Mann wegen Corona nicht dabei sein kann. Und du hast hier irgendwie einen ganz anderen Schnack vor dir.
Hm.
Also da habe ich mental irgendwie alle Hüte vor dir gezogen, die ich irgendwie hier zur Verfügung hatte.
Ich fand es super schön, dass du mir geschrieben hast. Und diese Unterstützung in der Zeit wirklich hat mir mega viel bedeutet. Bedeutet mir immer noch mega viel. Ich habe mich wie so ein kleines verlorenes Küken gefühlt.
Glaube ich dir.
Und ja, Gott sei Dank konnte mein Mann dann dabei sein. Und die Geburt, ja, die 6 Stunden mit dem Ballon, ich dachte, ich sterbe. Ich habe aber keine Schmerzmittel genommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe vielleicht meine Doula an. Vielleicht rufe ich sie jetzt mal. Und ich habe sie angerufen, ich habe geheult, ich habe gesagt, wenn es so weitergeht, dann wird es das traumatischste Erlebnis aller Zeiten. Ich konnte nichts machen, nichts hat mir geholfen. Nicht mal die Dusche hat mir beim Schmerzen geholfen. Ja. Und dann kam sie und das hat einfach wirklich alles für mich verändert, alles. Wir haben angefangen, diese Spinning-Babies-Übung zu machen. Weißt du, welche?
Was ist das genau?
Spinning Babies, es sind so 3 Übungen, die du eigentlich als Geburtsvorbereitung machst, um Gewicht von bestimmten Sehnen zu, quasi bestimmte Sehnen zu entlasten, sodass sie sich dehnen können und das Baby mehr Platz hat, um runterzukommen.
Das heißt, was machst du da? Also was macht dein Körper? Was ist die Übung?
Die erste Übung ist, mit so einem Rebozo quasi Schal den Bauch hochzuheben. Ich bin auf allen Vieren.
Ah, okay.
Der Bauch wird hochgehoben. Das Gewicht geht komplett weg von dir. Und es wird so ganz, ganz leicht bewegt, der Bauch. Und das ist fast natürliches Epidural, PDA, würde ich sagen. Das nimmt die Schmerzen extrem, also es so schmerzlindernd, das kann ich gar nicht beschreiben. Die zweite Übung,
okay,
hört sich extrem an, aber du bist quasi kopfüber. Du hast deine Knie zum Beispiel auf der Couch und deine Hände gehen auf den Boden und du legst dich so quasi in so einen Kopfstand quasi.
Ja, und, aber ist das nicht quasi die falsche Richtung?
Ja, also du würdest sagen, falsche Richtung, das stimmt. Aber es passieren mehrere Dinge dabei. Das Baby geht raus, es gibt also weniger Druck auf deinen Muttermund und dann, wenn du wieder hochgehst, geht dein Baby in eine bessere Position wieder rein und geht tiefer, weil die Sehnen sich etwas dehnen konnten. Sehnen können sich nicht dehnen, wenn Druck auf sie ausgeübt wird. Das ist das komplette Gegenteil von Muskeln. Sie müssen sich entlasten, um zu dehnen, um sich zu dehnen. Das heißt, du entlastest die Sehnen, die Sehnen dehnen sich. Du hast weniger Druck auf den Muttermund und dann gehst du wieder hoch, das Baby rutscht wieder rein und das Baby geht tiefer rein und kommt in eine bessere Position mit dem Kopf.
Eine Zwischenfrage, die zwar eher medizinisch ist, aber ich bin auch Laie, ich bin logischerweise auch kein Arzt oder keine Hebamme, aber besteht da nicht die Gefahr, dass die Nabelschnur da irgendwie davor fällt oder sowas?
Wow, also das hatten wir auch, das haben wir auch darüber ganz, ganz lange geredet, aber das Risiko ist so gering und die Ärzte empfehlen hier diese Übung hier auch. Also ich nehme an, dass die Ärzte das hier nicht empfehlen würden, wenn das Risiko...
Davon gehe ich auch aus, dass sie das nicht empfehlen würden, wenn das Risiko hoch wäre.
Übung, ich sagte, diese zweite Übung, das war einfach ein Lebensretter. Du machst es in dem Moment, wo deine Wehe am allerstärksten ist. Und als sie kam, war mein Schmerz zwischen 9 und 10. Als ich diese Übung gemacht habe, ging der Schmerz auf eine 6 oder eine 5 runter. Kannst du dir das vorstellen?
Krass.
Das ist extrem.
Heftig.
Also dieser Druck war einfach viel, viel weniger, als wenn das Baby einfach nicht auf Muttermund sitzt. Es war unglaublich. Und die andere Übung, die dritte, die ist schmerzhaft, aber die ist extrem hilfreich, um das Baby in eine gute Position zu bringen. Heißt Side-Lying Release. Aber ich würde wirklich jedem einfach empfehlen, auf YouTube mal Spinning Babies einzugeben. Und die Übungen sich anzuschauen, die sind mega leicht, die meisten kann man alleine machen und die sind hilfreich. Nur während der Geburt sind die ein bisschen anders, man macht sie ein bisschen anders. Jedenfalls, meine Doula kam, wir haben die Übung gemacht und boom, mein Wasser, die Blase hat einen Blasensprung, oder wie?
Ja.
Na, wow, unglaublich. Und dann haben sie mir diesen Ballonkatheter rausgenommen. Oh, was für eine Erleichterung. Und da war ich schon noch 5 Zentimeter. 5 Zentimeter.
Oh, voll gut.
Ja, ich habe mich voll gefreut. Und dann innerhalb von 2 Stunden war ich dann auf 8 Zentimeter. Und dann haben die gesagt, hey, also da gibt's noch ein bisschen Wasser. Soll ich das vielleicht jetzt mal aufmachen? ein Blasensprung kann ja nicht manchmal nicht komplett sein. Es kann nur so zur Hälfte irgendwie, weiß nicht genau, wie das funktioniert. Jedenfalls habe ich gesagt, okay, mach das jetzt mal. Sie hat es gemacht und ich ging von 8 cm zurück auf 5. Kannst du dir das vorstellen? Wie kann das passieren? Ich habe sie gefragt, wie kann das sein? Und sie meinte, dass der Druck nicht vom Kopf vom Baby kam, sondern vom Wasser, von der Fruchtblase, also von dem Wasser.
Ja.
Und als es dieser Druck weg war, es ist wieder, hat sich das verkleinert, die Öffnung. Aber dann ging es schneller und dann war ich wieder bei 8 und da bin ich stecken geblieben und bis ich bei 9, also es hat irgendwie Stunden gedauert, auf 9,5 Zentimeter zu kommen. Ich war so 20 Stunden ungefähr. 20 Stunden war ich innerhalb in diesen krassen Schmerzen. Und dann habe ich gesagt, ich war müde, ich habe 2 Tage nicht geschlafen vorher. Und ich habe gesagt, dass ich jetzt ein PDA will. Und das war einfach wie in eine andere Welt einzusteigen. Ich war high quasi vorher die ganze Zeit. Ich war in diesem Laborland. Und dann war ich plötzlich wieder da. Ich so, oh mein Gott, PDA ist ja ein Lebensretter. Und als ich PDA bekommen habe, ist das Protokoll hier, dass man auch Pitocin kriegt. Mhm. Und ich habe es bekommen. Und da gingen alle Probleme los, weil mein Baby dann quasi das Herzschlag ging runter, wurde immer seltener. Und dann hat meine Doula gesagt, mach dir keine Sorgen, aber gleich kommen ganz viele Ärzte in den Raum rein und werden ein bisschen Stress machen. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Sie hat den Satz beendet, 2 Ärzte kamen rein, 3 Hebammen, 1 Arzthelferin und musst dir vorstellen, es war dunkel im Raum, es war ruhig und dann plötzlich machen die das Licht an zwischen meinen Beinen, Finger gehen rein und so, ich wurde untersucht und dies und das und dann denke ich mir, Alter, so das war so unangenehm, es war so ein Stress, ich habe angefangen zu zittern. Und dann habe ich gehört, wenn es so weitergeht, dann musst du, wenn sich dein Baby nicht erholt, dann müssen wir einen Kaiserschnitt machen. So quasi bereite dich mental drauf vor. Ich habe einfach nur gebetet, dass es nicht passiert. Und meine Doula hat sie gebeten, hier, das war jetzt dieser Moment, wo die Doula mega die Geburt verändert hat, ne? Einfach nur mit der Bitte, gebt uns doch einmal 10 Minuten. Ja, in 10 Minuten wird nichts passieren. Ihr seht auf dem Monitor, was passiert. Ihr habt die Augen auf ihr, aber geht doch bitte raus, gebt uns 10 Minuten. Und da hat sie angefangen, das Baby im Bauch zu bewegen, ein bisschen zu bewegen, leicht zu bewegen und bestimmte Punkte auf meinen Füßen zu drücken. Und der Herzschlag hat sich stabilisiert. Aber dann ist es nochmal passiert. Da kamen die Ärzte wieder rein und die wollten dann nicht mehr gehen. Und sie hat einfach weitergemacht und es hat sich wieder stabilisiert. Jedenfalls ist es noch einmal passiert und dann waren die so richtig so, okay, entweder kommt das Baby jetzt raus oder Kaiserschnitt oder Vakuumgeburt. Und dann kam eine andere.
Ganz kurz, was heißt Vakuumgeburt? Den Begriff kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also was ist das?
Das ist dieses Ding, das an den Kopf vom Baby geht, ein Vakuum.
Sauglocke, okay.
Sauglocke.
Ja.
Ist das echt leid? Ich kenne die Begriffe auf Deutsch nicht.
Voll in Ordnung, deswegen habe ich ja nochmal nachgefragt, vielleicht geht es ja auch anderen wie mir, die mit dem Begriff Vakuumgeburt nichts anfangen konnten. Na, dann haben wir es jetzt einmal geklärt, das ist doch wunderbar.
Ja. Jedenfalls hat dann eine Ärztin entschieden, dass das jetzt passieren wird. Und da hatte ich auch Glück, dass meine Doula eine gute Beziehung zur Hebamme hatte. Und sie hat gesagt, guck mal, sie ist schon fast am Pressen. Der Kopf ist noch ein bisschen hoch, aber gib dir 5 Minuten und dann kann sie doch das Baby rauspressen. Man braucht das jetzt nicht mit der Sauglocke zu machen und Kaiserschnitt auch nicht, weil ich meine, sie ist doch schon fast da. Das wäre doch so schade. Und die Hebamme war halt dann auch ihrer Meinung und sie konnte zu der Ärztin gehen, die Entscheidung schon getroffen hat und sie bitten mir noch eine halbe Stunde zu geben. Voraussichtlich, es gibt keine Probleme mit dem Herz. Mit dem Herzen, das ging halt wieder auf und ab, aber meine Doula hat dann eben geholfen und dann hat die Hebamme gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht anfangen, wenn sie jetzt nicht anfängt zu pressen, dann kommen die Ärzte und es geht dann zum Kaiserschnitt. Sie hat gecheckt, der Kopf war so okay und da habe ich angefangen zu pressen und innerhalb von 20 Minuten war sie draußen.
Aber war dann der Muttermund überhaupt schon weit genug offen, weil wir gerade ja noch irgendwo bei 5 Zentimetern waren?
Nee, ich war dann bei 9,5 Zentimeter. 9,5 Zentimeter habe ich PDA genommen.
Ah, okay, verstehe.
Und ab dem Moment, ich war bei 10 Zentimetern, aber der Kopf war einfach hoch, viel zu hoch zum Pressen.
Ja.
Ja, genau, und dann habe ich halt 20 Minuten gepresst. Das war der allercoolste Part für mich, muss ich sagen. Es hat voll Spaß gemacht.
Ja, ging mir auch so, ja.
Ich konnte meinen Mann gar nicht...
Endlich kann ich was tun.
Ja, das war echt krass. Also ich konnte keine Schmerzen spüren, aber ich konnte sie spüren. Und ich konnte die Wehen spüren, aber schmerzfrei.
Ja.
Und mein Mann war voller Tränen und ich konnte ihn nicht anschauen, weil ich wusste, wenn ich ihn jetzt anschaue, dann werde ich selber heulen und ich könnte mich dann nicht auf das Pressen konzentrieren. Das war harte Arbeit, aber ey, 20 Minuten, die waren voll aufregend, da kamen alle Gefühle hoch, die erste Geburt, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass da gleich ein Mensch auf mir liegen wird.
Ja.
Und dann war sie draußen und ich war echt froh, dass ich in einem dunklen Raum pressen konnte, dass die dann nicht unbedingt Lichter angemacht haben und dann war sie da und sie kam einfach sauber raus. Sie haben sie gar nicht angefasst, gar nicht abgewischt oder so. Und ja, dann war sie da.
Reifes Baby.
Ja, sie war voll, ja, ich meine, 42 Wochen.
Klar, ja, keine Käseschmiere, kann nichts.
Ja. Ja, und das war's dann, aber das war eine richtige Herausforderung für mich, in diesem meditativen Zustand zu sein, während ich nicht wusste, wie lange mein Mann danach bleiben kann, ob er überhaupt bleiben kann, danach, ne? Ob es gleich Sirenen gibt. Ja, das war, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das erlebt habe.
Das glaube ich dir, dass man da so einen kleinen Glitch in der Realität hat.
Total.
In der Erinnerung.
Total.
Ja. Das heißt, wir fassen kurz zusammen. Du bist plötzlich unerwartet kurz vor der Geburt in einer Kriegssituation, weißt nicht, weder ob dein Mann, ob es dem gut geht, noch ob er bei der Geburt dabei sein kann. Dann kann er dabei sein, nachdem du mental endlich loslassen konntest, weil du einfach viel zu sehr unter Stress standest. Und dann war, so wie ich das jetzt rausgehört habe, eben die Doula, die das rettende Element zwischen dir und den Ärzten, um das in die richtigen Bahnen zu lenken.
Ja.
Ich bin nämlich auch besonders hellhörig geworden, als du gesagt hast, deine Doula hätte dich vorbereitet auf das, was jetzt im nächsten Moment passieren wird. Achtung, jetzt kommen hier gleich Ärzte rein und ganz viele Hebammen und das Licht geht an und so. Wenn ich da an meine erste Geburt denke, war es auch genau das, was mir teilweise gefehlt hat. Also bei mir war es ähnlich mit, dass dann die Herztöne runtergingen durch den Wehentropf und keiner hat mir aber gesagt, was passiert. Keiner hat mich mitgenommen in die Situation und mir gesagt, wie ernst diese Lage jetzt wirklich ist. Und plötzlich hatte ich eine Hebamme und eine Ärztin vor mir, die sich gestritten haben und selber nicht wussten, wie ernst die Lage eigentlich ist oder mir nicht gesagt haben, wie ernst die Lage ist. Und das war neben den wuchtigen Schmerzen war das auf jeden Fall einer der Teile, die sehr dazu beigetragen haben, dass ich meine Geburt als dramatisch empfunden habe, dass mich eben keiner ernst genommen hat in der Situation und mir nicht gesagt hat, was hier jetzt eigentlich gerade passiert. Würdest du sagen, dass dich diese Geburt und auch deine Doula dazu dann inspiriert hat, selber diese Ausbildung zu machen? Oder war das vorher schon etwas, was du dir vorstellen konntest?
Also ich würde... Ganz ehrlich, vor 4 Jahren habe ich darüber nachgedacht. Ich finde, Geburt hat mich schon immer fasziniert. Ja, jede Frau, die ich getroffen habe, die eine Mutter ist, habe ich immer gefragt, wie war deine Geburt? Ich finde, irgendwie war da immer was Mystisches für mich dabei. So, wie kann ein Mensch einen anderen Menschen rauspressen? So, jeder kam aus einer Frau. Ich weiß nicht, für mich ist es einfach nur faszinierend. Aber ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht machen, bevor ich selber eine Geburt erlebt habe. Und dann, während ich angefangen habe, mit meiner Doula zu arbeiten, habe ich verstanden, wow, ich muss das jetzt doch machen. Und dann war das aber ein kleines Geheimnis, dass ich niemanden verraten habe, bis ich dann das Baby hatte und wirklich erlebt habe, wie das war. Und meine Doula, die hat mir wirklich, die hat mir die Hand gehalten durch die krasseste Identitätskrise ever. Während der Schwangerschaft habe ich komplett irgendwie meine Identität verloren. Das war echt krass. Und dann, und während der Geburt hat sie mich für keine Sekunde verlassen. Sie war die ganze Zeit hands-on. Die ganze Zeit hat sie irgendwas mit meinem Körper gemacht, weil sie wusste, wie müde ich war. Wow, das war unglaublich. Ja, und dann habe ich das gesagt, dann habe ich das diese Entscheidung getroffen, dass ich das lernen will. Und dass ich auch so, dass ich Frauen in so einem wichtigen Moment im Leben die Unterstützung geben möchte.
Kann, glaube ich, auch nur jemand wirklich so richtig nachvollziehen, der selber eine Geburt erlebt hat, entweder am eigenen Körper oder weil du der Partner, die Partnerin einer Gebärenden bist oder warst oder wie auch immer. Mhm. Ich habe noch zwei eher organisatorische Fragen an dich, bevor wir zu unserer berühmten Rausschmeißer-Fragenrunde kommen. Ja. Auch da wird es wahrscheinlich wieder Unterschiede zwischen Deutschland und Israel geben. Ich habe die Infos für Deutschland recherchiert. Wie ist das in Israel? Werden Doulas, musst du das selber zahlen oder wird das übernommen? Wie sieht es da mit den Kosten aus?
Genau, also es gibt eine Kostenübernahme von 80% von den Krankenkassen.
Okay, cool.
Ja, mega cool. Ich finde super gut, dass sie das hier wertschätzen, diese Arbeit.
Ja, in Deutschland ist es nämlich nicht so. Da musst du das komplett alleine zahlen. Mhm. Und je nach Aufwand und Zeit der Betreuung, das ist ja dann, wie du selber auch schon in der Folge gesagt hast, unterschiedlich, je nachdem, wann du anfängst, eine Doula in Anspruch zu nehmen, kostet das zwischen 600 und 1200 Euro. Und das mal eben alleine zu stemmen als werdende Familie ist jetzt auch nicht unbedingt so das Allerleichteste. Ja. Genau, ich verlinke euch auch auf jeden Fall in den Shownotes ein paar Seiten, wo ihr in Deutschland eine Doula finden könnt, wenn ihr denn eine haben wollt. Ich verlinke euch natürlich auch Natas Instagram-Account, damit ihr da mal stöbern könnt, was sie da auf ihrem Kanal so teilt. Da sind ganz viele coole Tipps und Tricks zur Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und so generell das Leben als junge Mutter mit dabei. Und zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, wenn du jetzt vielleicht nochmal zurückblickst auf die Zeit, in der du deine Doula gesucht hast, worauf sollte man denn achten, wenn man sich eine suchen möchte? Was sind so Kriterien, wo man sagen kann, ja, hier bin ich in guten Händen?
Ja, also auf jeden Fall die Chemie. Ne? Als ich mit verschiedenen Doulas gesprochen habe, erstmal kurz am Telefon, habe ich so gehört, ja, okay, der Vibe stimmt nicht so sehr. Und dann, als ich meine gefunden habe, war das wie so, wie im Film. So die Lichter gingen an und ja, und ich habe es einfach gemerkt. So, der Vibe ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann ihre Art zu arbeiten. Jede Doula wird dir am Telefon erzählen, wie sie arbeitet, welche Techniken sie benutzt, was sie kann, welche Massagen sie anbieten kann, welche Geburtsvorbereitungsmöglichkeiten sie anbietet, ob sie dich auch nach der Geburt unterstützt. Meine Doula hat mich auch nach der Geburt unterstützt, was mir sehr wichtig war. Du musst einfach wissen, was du von deiner Geburt willst, plus minus, ne? Und dann dementsprechend eine Doula wählen, die dich dabei unterstützen kann, deine Träume zu erfüllen quasi.
Das klingt sehr ähnlich dazu, wie ich auch in Deutschland an eine Hebammensuche rangehen würde tatsächlich, mit dem Unterschied, dass du einfach teilweise keine Wahl hast, weil du einfach froh sein kannst, überhaupt eine gefunden zu haben. Yeah. Und selbst wenn dann irgendwie der Vibe nicht stimmt und ihr euch nicht versteht und es jetzt vielleicht keine Person ist, der du von deinen intimsten Ängsten erzählen würdest, du irgendwie trotzdem unterm Strich zu den Glücklichen gehörst, die überhaupt eine Hebamme gefunden haben. Aber ich habe es schon oft in diesem Podcast gesagt, ich werde kein drittes Kind bekommen, aber würde ich ein drittes Kind bekommen, wäre das auf jeden Fall, glaube ich, eine Option für mich, also eine zu suchen. Und jemanden zu haben, der nicht den medizinischen Teil übernimmt, weil dazu gibt es in Deutschland einfach, ich meine, die Hebammen haben eine medizinische Ausbildung, Ärzte sowieso, da bist du einfach gut versorgt, das ist einfach abgedeckt so, aber ganz oft wird einfach dann die Frau, die Person dahinter komplett vergessen, hinter den ganzen medizinischen Daten und einfach dafür jemanden zu haben, den du fragen kannst. Das sind ja Doulas eben in den allermeisten Fällen eben Frauen, die selber schon Kinder bekommen haben, auch mehrere, die dir einfach aus Erfahrung mit dir reden können, dir was sagen können, dir Dinge erzählen können, deine Ängste mit großer Wahrscheinlichkeit auch alle schon mal gehabt haben oder wenigstens damit in Berührung gekommen sind, stelle ich mir als eine gute Option vor. Hast du noch was zu sagen? Haben wir was vergessen? Hast du noch eine Frage? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest, bevor wir hier zum Ende unserer Folge kommen?
Ja, eine Sache würde ich gerne sagen. Und zwar ist mir vorhin eingefallen, als du erwähnt hast, dass die über die Geburt von Sophia und Hausgeburt versus Krankenhausgeburt versus Geburtszentrum.
Haus, ja.
Geburtshaus, genau. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wo will ich meine erste Geburt haben. Und ich finde, wenn du zum Beispiel eine Tendenz hast, eine Hausgeburt zu haben, aber dein Bauchgefühl sagt dir, ich will das erste Mal das Erlebnis im Krankenhaus haben, just in case, so quasi, dann finde ich, eine Krankenhausgeburt mit einer Doula ist ein gutes Zwischending, habe ich gemerkt. Weil sie diese Atmosphäre schaffen kann, diese holistische, kann man das sagen, diese holistische Atmosphäre, die du zu Hause hättest, dieses ganzheitliche Geburtserlebnis kannst du trotzdem haben, auch wenn du im Krankenhaus bist, wenn du die Unterstützung von der Doula hast, die quasi komplett auf deiner Seite ist.
Ja, stimmt. Ja, das ist es nämlich. Ich meine, der Partner, der ist halt dabei, aber der ist natürlich auch, der kann da nicht neutral drauf gucken in dem Moment, ne? Der ist ja natürlich auch involvierte Partei in diesem ganzen Wirbelsturm. Und dann jemanden zu haben, der einigermaßen seine Sinne beisammen hat und alle mal so ein bisschen an die Hand nehmen kann, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Vorstellung und finde das super wichtig, dass es diesen Beruf oder diese in Deutschland jetzt noch nicht ganz etablierte Ausbildung, sage ich jetzt mal, gibt. Und wünsche dir ganz, ganz viele tolle Erfahrungen in diesem Beruf.
Vielen, vielen Dank.
Natürlich wäre es keine Mama-Halblang-Folge, wenn wir jetzt nicht zu unseren Rauschmeister-Fragen kommen.
Yay.
Bist du bereit?
Jein.
Nein, es sind, okay. Die zweite könnte ein bisschen tricky sein, aber alle anderen sind total cool. Okay. Pass auf. Was war das Letzte, was du endlich erledigt hast, nachdem du es viel zu lange vor dir hergeschoben hast?
Oh mein Gott, ich bin die Procrastination Queen. Okay, das war, oh mein Gott, was war das denn? Wir haben hier den Feiertag, Pesach, wo wir das Haus krass sauber machen. So Fenster rausholen und von beiden Seiten putzen, wieder reinstecken und was weiß ich. So, das ist erledigt.
Das ist auch nicht nur eine kleine Erledigung, wie mal eben schnell irgendwie ein Paket bei der Post abgeben, da bist du erstmal 3 Tage beschäftigt.
Ja, wenn nicht eine Woche.
Davor ziehe ich meinen Hut. Zweite Frage, was war das Bescheuertste, was du zuletzt auf Social Media gesehen hast, wo du danach gedacht hast, okay, genug Internet für heute?
Ja, also da habe ich, das war irgendwie so ein Mann, ich scrolle Reels, okay, es ist mitten in der Nacht, ich habe den Sound ein bisschen an, Baby schläft neben mir und ich scrolle alles so Mom-Content, okay, und dann ist da so ein komischer Mann, der sieht ganz, ganz komisch aus, hat irgendwie Gras auf dem Kopf, Blumen im Mund, aus den Ohren stecken ihm auch irgendwelche komischen Sachen und nimmt eine Hand vom Esel, Pfote vom Esel, was auch immer ein Esel hat, und singt eine Hufe. Vom richtigen Esel, da steht ein Esel neben ihm und singt ein Lied.
What?
Yeah. Bucket full of sunshine. Und dann dachte ich, literally enough internet for today.
Ja.
Gute Nacht.
Um Gottes Willen, ey. Wo der Algorithmus auch am Ende gar nicht mehr wusste, was eigentlich abgeht. Dritte Frage, was ist eine kindische Eigenschaft an dir, die du total magst?
Ich finde, ich bin Kind geblieben einfach und ich liebe es. Also ich habe keinen Scham davor, irgendwie Kinderspiele zu spielen, in Arcade reinzugehen und einfach nur, keine Ahnung, Spaß zu haben, wo vielleicht 5-Jährige gerade Spaß haben. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir diesen Kindheits, dieses Spielen einfach nicht loswerden, nicht verlieren, dieses Kindsein nicht verlieren. Ja. Ich liebe es, mit meinem Baby zu spielen. Und ja.
Sehr schön.
Kind sein. Ich bin einfach ein Kind, überall.
Sehr, sehr schön. Ich danke dir für diese Folge und für deine Einblicke und deine ganzen Informationen, die du uns hier gegeben hast. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es weiterhin so gut, wie es jetzt momentan wirkt, wie du es zeigst. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem ersten Special ohne Sophia. Sie wird sich nach ihrem eigenen Tempo melden. Ich kann euch auch nicht sagen, wann sie ihren Geburtsbericht aufnehmen möchte. Das liegt alles in ihrer Hand. Sie wird sich irgendwann bei mir melden und sagen, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich da Bock drauf. Ob das diesen Monat ist oder erst im Juni, I don't know. Aber keine Sorge, bis dahin werdet ihr mit Specials versorgt. Also es wird hoffentlich keine Lücke in unserem Folgenplan geben. Und wenn doch, wenn das unerwarteterweise vorkommen sollte, dann gebe ich euch natürlich Bescheid. Aber im Grunde ist alles erstmal durchgetaktet und durchgeplant. Es werden noch einige bekannte Gesichter nochmal hier auftauchen und einige neue Gesichter. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr gut in diese Woche startet. Mach mal allein ein bisschen Halbplan.